Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, grüß dich und ganz gleich am Anfang wichtig, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr seid alle gesund und keiner von euch ist mit dem Coronavirus angesteckt, wobei ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind relativ jung und resistent und haben ein gutes Immunsystem. Die dürften eigentlich keine Probleme damit haben. Aber es ist halt das allgemein bestimmende Thema und natürlich auch unser Podcast fängt damit an. Wobei ich denke, das sollten wir erstmal nach hinten setzen. Wir werden uns erstmal um den Sport kümmern, um glücklicherweise die letzte Fight Night, die wir für lange Zeit erstmal sehen durften, oder?
Ja, also was ich anfangs noch erwähnen möchte, im Endeffekt ist egal, wie alt ihr seid, es geht natürlich auch darum, dass ihr nicht Leute ansteckt, die ja. Krankheit vielleicht nicht überstehen würden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch an die anderen denkt. Und ja, dann würde ich mal wirklich zum Sport kommen, zum MMA. Wir hatten eine UFC Fight Night in Brasilien ohne Zuschauer. Kevin Lee vs. Charles Oliveira. Damian Maia hat auch gekämpft. Es war, also das Gefühl war sehr interessant, würde ich mal sagen, diese Fight Night mal so zu sehen, aber auch nichts, was ich gern öfter hätte, da bin ich ehrlich.
Ja, kann ich auch aus meiner Sicht so sagen, es war schon komisch, das anzuschauen, die leeren Ränge im Hintergrund zu sehen und es hat vom Feeling her schon alles so ein bisschen reduziert, finde ich, weil gerade die Stimmung, dieses Anpeitschen der Kämpfer, auch die Massen im Hintergrund zu sehen, das sind immer schon tolle Aufnahmen, die einen so ein bisschen mitreißen lassen. Und wenn man dann gesehen hat, wie die Kämpfer da eingelaufen sind, die Stühle hinten alle leer, war schon ein komisches Feeling.
Ja, absolut. Dann hat es auch nicht.
Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass das nochmal gemacht wurde, weil du hattest es ja schon sehr schön auf YouTube in einem Video von dir gesagt, dass es für die Kämpfer ja auch wirtschaftlich überlebenswichtig ist, dass sie diesen Kampftermin haben.
Ja, eben. Man muss ja dabei auch bedenken, dass Kämpfer eben nicht 12-mal im Jahr kämpfen, sondern 3-mal im Jahr. Und wenn jetzt ein Kampf ausfällt, kurz vor dem Kampf natürlich noch, ne? Also ich rede jetzt nicht davon, dass sie schon einplanen können, dass sie in einer Mai-Fight Night vielleicht nicht auflaufen, sondern wirklich eine Woche vor dem Event oder wenige Tage vor dem Event wurde UFC London abgesagt. Und das ist für einen Kämpfer natürlich hart. Ne? Vor allem für einen Top-Tier-Fighter. Ich einfach mal Tyron Woodley als Beispiel. Denn der hätte natürlich viel verdient, klar. Aber gerade jemand auf seinem Level hat natürlich auch umso höhere Ausgaben. Und wenn man diese Ausgaben hat, aber im Gegenzug keine Einnahmen generiert, weil der Kampf ausfällt, ist nicht ganz so schön. Das stimmt schon, auf jeden Fall.
Das ist auch für viele Kämpfer, glaube ich, eine schwierige Situation, weil die Sponsoren werden sie natürlich nicht auffangen können. Die Kampfbörse ist schon sehr, sehr wichtig. Und natürlich hängt da auch ein Riesenteam dran. Die müssen ihre Trainer bezahlen, ihren Krafttrainer, ihren Konditionstrainer, einen Trainer vielleicht fürs Kickboxen, für den Bodenkampf, einen Physiotherapeuten etc. pp. Vielleicht auch noch das Management, die alle im Vorfeld vielleicht schon ihre Kohle verlangt haben. Und dann kann es hinten raus für so einen Kämpfer auch schon mal ein bisschen dünne werden. Tyron Woodley hat mit Sicherheit jetzt ein bisschen was angespart über die Jahre. Er war ja schon sehr erfolgreich. Aber gerade so die Mittelklasse-Kämpfer und liebe Zuhörer, geht nicht davon aus, dass alle so ein Konto haben wie ein Conor oder ein Khabib, sondern gibt es halt im Mittelfeld, glaube ich, ganz, ganz viele Kämpfer, die wirklich mit der Kohle knapp dran sind, die eine Krankenkasse bezahlen müssen, die, wie gesagt, alles andere noch bezahlen müssen. Und wenn die diese Kämpfe nicht haben, ist schon scheiße für die, glaube ich schon.
Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Die Frage ist aber, A, wie lang soll sowas weitergehen? Und B, was wird aus UFC 249? Denn die UFC hat es in einem offiziellen Statement nochmal bekannt gegeben, dass das Event in Brooklyn definitiv nicht stattfinden wird. Das war ja klar. Man will das Event dennoch stattfinden lassen. Man will Khabib vs. Ferguson buchen. Man will die beiden kämpfen lassen. Die große Frage ist aber nur, wo?
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, in Amerika wird das nicht gehen, einfach weil es dort sehr strenge Regeln gibt. Und wenn die UFC in Amerika einen Kampf veranstalten möchte, dann muss sie nichtsdestotrotz diese Commission mit einbeziehen. Das heißt, die UFC müsste dann zum Beispiel, selbst wenn sie im Apex ihr Event gehabt hätten, selbst im UFC Apex, selbst da hätten dann Leute von der Commission gesessen und hätten den Kampf gewertet, Judge, Referees und so weiter. Deshalb wird es auch nicht im UFC Apex stattfinden, weil die Nevada State Athletic Commission gesagt hat, nee, wir machen keine Kämpfe in Nevada. Und jetzt ist die große Frage, ob man irgendeine Commission findet, die aktuell Kämpfe zulässt. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Kampf in Europa stattfinden kann. Und deshalb,
Hundertprozentig nicht in Europa. Also
eben,
da
und
hätte ich meinen
deshalb
Arsch drauf.
tippe ich drauf, dass sie, also ich würde, ja, Russland, ja, aber Russland hat auch große Veranstaltungen verboten. Oder eben zum Beispiel in Abu Dhabi, da war die UFC ja schon mal allgemein die Gegend. Wir hatten ja auch einen Joshua-Boxkampf. Das heißt, man ist schon interessiert, dort auch Sachen zu veranstalten. Vielleicht wäre jetzt ja der richtige Zeitpunkt. Natürlich ohne Zuschauer. Ich denke, die Frage ist nicht, werden wir Zuschauer dabei haben oder nicht. Denn es werden sicherlich keine Zuschauer dabei sein. Die Frage ist aber, ob es den Kampf überhaupt geben wird. Und aktuell, Status einen Monat vor dem geplanten Fight, sehen wir den Kampf. Einfach weil wir natürlich auch wissen, wenn Dana White diesen Kampf absagt, dann ist das definitiv mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Und darauf hat auch Dana White keine Lust.
Aber am Ende des Tages sind auch ihm die Hände gebunden, weil es liegt dann auch nicht mehr in seiner Macht. Du hast es gerade schon gesagt, wer da alle mit drin hängt. Und wenn die Regierung eines Landes sagt, keine Sportveranstaltungen, dann bezieht das natürlich auch die UFC mit ein. Und es wird langsam schwierig, auf dem Globus noch jemanden zu finden, der die Lage unter Kontrolle hat, möchte ich mal sagen. Sehr, sehr schwierig. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wo das sein soll. Russland. Da scheint es noch ja, relativ gut im Griff zu sein. Ich kenne jetzt die Fallzahlen nicht. Ich müsste hier auf meinem Handy mal schauen. Ich habe da extra für unseren Podcast was mir angeschaut, um mal zu gucken, wo habe ich das? Wo habe ich das? Hier. USA, Niederlande, Norwegen, Malaysia, Kanada, Portugal. Angaben über Russland habe ich jetzt leider nicht. Hätte mich mal interessiert, wie viele Fälle, die dort haben, wobei in 4 Wochen natürlich auch wieder ganz andere Zahlen aktuell sind. In Katar zum Beispiel hat man nur 442 Corona-Fälle.
Ja, es geht natürlich auch
Und
da, ja.
aktuell noch keinen Toten zum Beispiel.
Ja. Ich bin mal gespannt, was ist denn deine Einschätzung? Sehen wir Tony versus Khabib oder wird der Kampf zum fünften Mal abgesagt?
Ich denke, er wird zum fünften Mal abgesagt.
Ich denke, es wäre vermutlich sogar das Schlauste, denn eins ist klar, wir haben bei Tony versus Khabib nicht nur einen Kampf. Ja, wir haben ja einen kompletten Pay-per-View mit vielen weiteren Kämpfen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die da arbeiten, Kameramänner, einfach alles. Und natürlich die offiziellen Judges, Ärzte, Cutmen, whatever. Also wirklich. Und natürlich dann die Corner von den Leuten. Wirklich sehr, sehr viele Leute. Und ich sag's dir, wenn dann auch nur eine Person vielleicht krank ist, dann wäre das einfach unnötig, wenn sich dadurch noch mehr Leute anstecken. Das heißt, das Vernünftigste wäre wahrscheinlich, es abzusagen. Und ich denke auch nicht, dass man das Event aus Fanliebe stattfinden lassen möchte, denn aus Fanliebe kämpft keiner. Ne, die UFC finanziert sich ja auch nicht dadurch, dass die Fans sagen, ihr seid voll cool, sondern es geht am Ende des Tages um die kleinste Violine der Welt. Und das ist nun mal Geld. Und
Ja.
dementsprechend wird das schon seine Gründe haben. Wahrscheinlich auch versicherungstechnisch. Dass ich mir vorstellen kann, dass wenn Dana White selber sagt, er lässt das Event ausfallen, dann sieht das anders aus, als wenn es ihm halt überall verboten wird. So blöd es klingt, ne? Ja.
Ja, wir haben noch ein klein bisschen Hoffnung, weil es halt noch ein bisschen in der Zukunft ist. Aber aktuell ist mein Eindruck, dass die nächsten 2, 3 Wochen erstmal noch schlechter wird, noch schlimmer wird. Und deswegen sehe ich da eigentlich keine Chance. Aber gut, vielleicht sollten wir nicht zu weit in die Zukunft schweifen. Vielleicht sollten wir uns noch an dem letzten Event erfreuen in Brasilien. Und ich glaube nicht, dass der letzte Event so ein wunderschöner Abend für dich war, mein lieber Carsten. Denn die treuen Zuschauer, beziehungsweise die treuen Zuhörer unseres Podcasts, die wissen ja noch und können sich gut daran erinnern, ich wollte es ja erst aufnehmen und dir heute nochmal vorspielen, wie mein guter Freund Carsten mir davon vorgeschwärmt hat, wie gut doch ein Kevin Lee ist und dass wir den irgendwann mal als Champion sehen würden und dass es so ziemlich sicher wäre, dass Kevin Lee Charles Oliveira besiegen wird. Und der ist ja so super und ich weiß gar nicht, du warst ja gar nicht mehr zu bremsen in deiner Euphorie als Kevin Lee-Fan. Ich habe schon fast das Gefühl gehabt, Conor McGregor kommt nur noch an zweiter Stelle bei dir. Ja, es muss dich hart getroffen haben, als Kevin Lee dann getappt hat am Wochenende.
Ich habe keinen Tap gesehen, also Kevin Lee hat ja auch weitergemacht wie ein echter Kämpfer. Da ist halt der Referee einen Fehler gemacht. Man hat es ja gesehen. Man hat es daran erkannt, dass Kevin Lee ja weitermachen wollte. Das ist offensichtlich ein Fehler vom Referee da vorgefallen.
Deutlich, deutlicher Fehler, ja.
Eindeutig. Ne? Leider waren keine Fans in der Halle, die dann gebuht hätten, aber ne, was soll's. Ja, nee, also. Eine absolut kuriose Szene nach diesem Kampf vor allem. Ich denke, das war auch eins der Hauptgesprächsthemen, wie Kevin Lee einfach sehr offensichtlich getappt hat. Und
Aber erzähl doch erstmal unseren Zuhörern, wie der Kampfverlauf war, damit wir uns so ein bisschen reinfinden können, dass wir so ein bisschen Emotionen mit in unser Gespräch reinbringen können. Kevin Lee gegen Charles Oliveira.
ja, gut. Im Prinzip lief es halt anders, als ich es erwartet habe. In der ersten Runde fand ich Kevin Lee wirklich gut. Ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Und dann dachte man sich, okay, in der zweiten Runde wird Kevin Lee richtig Druck, das habe ich erwartet, wird Kevin Lee richtig Druck machen. Und dann kam es halt umgekehrt. In der zweiten Runde stand Kevin Lee unter Druck und das auch im Stand. Also ich habe eigentlich auch im Vorfeld gesagt, das wird ein Ringer versus BJJ. So eindeutig war es im Endeffekt auch nicht. Und Kevin, ja, es ist natürlich immer blöd, wenn ich mir jetzt die Podcast-Folge von letzter Woche anhören würde, wo ich dann sage, Kevin Lee, boah, ey, der wird mal Champion und so weiter. Ja, TriStar, wow, TriStar, tolles Gym und so weiter.
Vielleicht an der ganz kurz die Anmerkung, ohne dass ich unterbrechen möchte.
Ja.
TriStar war es eh ein beschissener Abend. Ich glaube, alle Kämpfer von TriStar haben an dem Abend verloren.
Ja, auch Johnny Walker tatsächlich.
Ja, kommen wir auch gleich noch zu.
Und so war es dann, dass Kevin Lee einfach in einem sehr, sehr engen Choke gelandet ist. Und dann, ich weiß nicht, was er da versucht hat, ob er kurz bewusstlos war und
Ja.
vergessen hat, dass er getappt hat, oder ob er da irgendwas antäuschen wollte,
Definitiv.
ich weiß es nicht.
Definitiv. Wenn du das schon mal hattest, dass du in so einem Choke drin warst, du hast ein kurzes Blackout und ich bin der festen Überzeugung, das war kein böser Wille von ihm oder sonst irgendwas. Ich bin der Meinung, er war wirklich einen kurzen Moment weg. Er hat es eigentlich Charles Oliveira auch relativ einfach gemacht. Er ist da wirklich, ja, kann man sagen, anfängerhaft in diesen Ringerangriff gegangen, hat den Hals freigegeben, sodass Charles Oliveira halt auch wirklich gleich tief zugreifen konnte. Und so einfach darf ich es natürlich so einem BJJ-Spezialisten, wie es Charles Oliveira ist, der hat ja, glaube ich, Submission-Rekorde ohne Ende, so leicht darf ich dem das nicht machen. Und da war er halt voll drin in diesem Joke. Boah, ja, war krass. Also ich habe sofort das Ende kommen sehen. Und dann hat er halt kurz abgeschlagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er halt da ganz kurz bewusstlos war.
Ja,
Deswegen
schwierig.
eigentlich auch kein böser Vorwurf. Ich glaube nicht, dass er da das Böse gemeint hat oder so, sondern er war wirklich kurz weg, ist dann wieder zu sich gekommen und hat dann einfach nochmal nachsetzen wollen. Und dann hat man ihm erstmal erklärt, was da überhaupt passiert ist in dem Moment. Also das ist nicht ungewöhnlich, ich habe das schon anderweitig erlebt. Ja, ist halt so. Aber natürlich für Kevin Lee ein echt harter Karriererückschlag. Und man hat es ihm auch gemerkt im Interview nach dem Kampf, auch seine Gestik, alles, der war schon echt geknickt. Also das hat ihm, das war ein Schlag in die Fresse. Also, naja, nicht wirklich, aber Submission-Sieg, klar, aber emotional war das wirklich hart für ihn. Und jetzt muss er sich natürlich komplett neu in dieser Klasse positionieren, wird erstmal schlechter platziertere Gegner bekommen. Ja, echt kacke gelaufen. Das hat er sich anders vorgestellt.
Wird auch erstmal eine Auszeit nehmen. Er hat gesagt, er weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis man ihn wieder sieht. Gönnt sich aber jetzt erstmal eine Pause, hieß es.
Ja, es würde ja widerspiegeln, was man emotional bei ihm gesehen hat, dass er halt wirklich, wirklich niedergeschlagen war emotional. Das hat ihn echt mitgenommen, dass er so verloren hat, so krass verloren hat. Ja, es ist, auf der einen Seite freut es mich für Charles Oliveira, auf der anderen Seite hat man natürlich auch mal sofort so ein bisschen Mitleid, ich zumindest für die Verlierer, weil ich halt weiß, wie viel da dran hängt an Sieg oder Niederlage. Es ist nicht wie beim Fußball, dass ich halt mal ein Wochenende verliere und die Kohle fließt halt weiter und nächste Woche gibt es ja wieder ein Spiel, sondern bei Kämpfern kann unter Umständen jeder Kampf karriereentscheidend sein und natürlich auch ein riesen wirtschaftlicher Schaden für dich sein, weil du dich beim nächsten Kampf wieder weniger Kohle bekommst und, und. Also das sind auch
Prinzipiell ja, aber
oder findest du nicht?
das geht aber auch in beide Richtungen. Ja, wir haben gesehen, was Masvidal versus Ben Askren war. Für den einen war es der Aufstieg zum
Ja,
Superstar.
ja.
Für den anderen, ja, Ben Askren wurde danach zu einem Meme. Ne? Also in der MMA-Community hat man sich quasi über Ben Askren dann wenig lustig gemacht und das ist es ja. So ein Kampf kann nicht nur dazu führen, dass deine Karriere vorbei ist, sondern kann auch dazu führen, dass sie erst so richtig losgeht. Ja, das darf man nicht vergessen.
Beides natürlich, aber klar, das eine ist halt positiv, da freut sich jeder drüber, aber man muss halt hier nochmal wirklich jedem auch klar machen, ich will jetzt nicht mit dem Thema anfangen, aber ich will es auch nicht zu weit bringen, aber unter was für einem immensen Druck solche Kämpfer halt auch stehen, was da alles innerhalb kürzester Zeit auf deinen Schultern lastet, weil wir uns natürlich auch oft so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abwerten darüber unterhalten, wenn jemand schlecht gekämpft hat oder der Kampf langweilig war oder. Aber bei solchen Dingen wird mir halt immer wieder bewusst, auch jetzt, wo Kämpfe ausfallen und die Kämpfer ihr Geld nicht bekommen, was das für Lasten sind, die auf deiner Schulter da sich niederlassen. Und jeder Kämpfer fängt an, um zu kämpfen, nicht um Geld zu verdienen. Und mit der Zeit deiner Kampfkarriere wird halt Geld immer, immer wichtiger für dich, immer fundamentaler. Und du begibst dich in diese wirtschaftliche Abhängigkeit als Profikämpfer. Deine Familie ist abhängig davon, deine Trainer teilweise, dein Team. Und dann passieren halt so Sachen wie jetzt. Und dann kann man schon verstehen, dass so ein Kevin Lee so niedergeschlagen ist. Also ganz ehrlich, ich möchte kein Profikämpfer sein.
Ja, klar, das stimmt. Es gibt natürlich auch, ich glaube, locker 10-mal so viele Geschichten von Leuten, die dadurch viel mehr verloren haben, als von Leuten, die dann zu einem Conor McGregor mutiert sind.
Ja, genau. Lies mal verschiedene Biografien von, ich weiß nicht, Chris Lieben zum Beispiel. War ja auch ein mittelmäßiger Kämpfer in der UFC. Ja, finanziell am
Ja.
Ende.
Die Frage ist aber natürlich auch immer, was macht man denn mit dem Geld, welches man verdient
Ja,
hat, ne?
das kommt halt noch hinzu. Bei manchen Kämpfern hat man auch das Gefühl, dass die halt sehr einfach gestrickt sind.
Ja.
Ich kenne natürlich jetzt nicht so viele Fighter. Aber ich kenne es im Bodybuilding, das ist ähnlich. Da gibt es halt auch viele, die sehr, sehr einfach gestrickt sind und dann verdienen sie mal ein bisschen Kohle und hauen die natürlich auch gleich auf den Kopf, wo du denkst, ey, mach dir mal Gedanken, du bist noch jung, wo soll die Karriere hingehen? Es kann auch schnell wieder vorbei sein. Dann werden teure Autos gekauft, es wird über seine Verhältnisse gelebt. Viele von den Kämpfern sind halt auch noch sehr jung, kommen teilweise auch aus einfachen Verhältnissen und wenn du denen dann Geld in die Hand gibst, dann genießen sie das auch sehr oft.
Das stimmt. Ja, so viel zu Kevin Lee versus Charles Oliveira. Im Co-Main Event hatten wir einen ganz bösen Knockout. Und da wusste ich beim allerersten Augenblick gar nicht, was jetzt die Intention war. wollte Gilbert Burns da jubeln, weil er Damien Maia ausgenockt hat? Oder wollte er ihn provozieren? Oder was war sein Ziel? Im Nachhinein hat er aber gesagt, er wollte ihn eigentlich gar nicht treffen. Es hat ihm leid getan, weil er ja gesehen hat, dass er weg war. Aber solange der Referee halt nicht dazwischen gegangen ist, musste er es tun.
Ja, war eine krasse Situation. Also es war ja doch ein relativ kurzer Kampf. Erste Runde, Damien Maia, also wirklich ein Bodenspezialist, hat gegen Gilbert Burns gekämpft. Und dann hat der einen linken Haken rausgepackt, hat ihn auch direkt am Kinn getroffen. Der Schlag sah gar nicht so hart aus. Und Damien Maia ist zu Boden gegangen und Gilbert Burns hat das wohl irgendwie gesehen, dass der K.O. ist, hat dann schon die Arme hochgerissen und wollte eigentlich gar nicht weiterkämpfen. Und als er gemerkt hat, der Kampfrichter unterbricht gar nicht, ist er halt nochmal runter, hat nochmal nachgesetzt und hat am Boden nochmal, ja, zwei, drei Hände einschlagen lassen. Und dann war es auch gegessen mit Damien Maia. Ja, schade. Ich
Schade,
bin ja
ja.
nicht so ein Maia-Fan, aber wie es halt so oft ist, die Kämpfer kommen halt dann doch irgendwann in die Jahre. Damien Maia müsste jetzt auch so 42, 43 sein. Korrigiere
Ja.
mich, wenn ich falsch liege.
Ja.
Und so junge, hungrige Kämpfer ist halt einfach nochmal was anderes. Und der hat auch schon Schlachten geschlagen. Ja, das geht jetzt auch langsam dem Ende zu, würde ich sagen. Und Gilbert Burns hat mir sehr gut gefallen. Auch am Anfang hast du die Grappling-Sachen gesehen, die Bodenkampfsachen. Das war schon vom Allerfeinsten. Also hat mir super gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das mit Gilbert Burns weitergeht. Und mit Charles Oliveira auch. Also zwei sehr interessante, gute brasilianische Kämpfer.
Ja, Damian Maia meinte ja, er will einen allerletzten Kampf, entweder gegen Donald Cerrone oder Diego Sanchez. Beides interessante Alternativen. Diego Sanchez, erinnern wir uns ja. An seinen letzten Fight dürfen wir nicht
Ja,
vergessen.
ungern,
Ich habe
ungern.
gesagt, man vergisst das und viele haben es ja schon vergessen.
Das stimmt, ja.
Ja, gut, Damian Maia hat sich seinen Ruhestand dann auch verdient. Ich denke, er ist ein großer Name, einer der besten Grappler der Welt. Ja, ich denke, das kann man schon sagen und
Das ist auch ein Typ, der, glaube ich, sehr vernünftig ist, sehr bodenständig ist und der auch nach seiner aktiven Zeit, glaube ich, richtig Kohle verdienen kann, indem er andere Kämpfer trainiert. Im Bodenkampf natürlich.
ja, absolut. Also,
Weil wenn ich
Damien.
überlegen würde, ich wäre jetzt UFC-Kämpfer und ich müsste meine Bodentechniken verbessern, das wäre so einer, wo ich sagen würde, jo, von dem würde ich mich gern mal trainieren lassen, was den Bodenkampf betrifft.
Absolut. Damien
Würde mich
Maia,
gut empfehlen.
einer der besten Grappler der Welt. Ja, hatte auch mal seinen Titelkampf gegen Tyron Woodley, war eine absolute Nullnummer. Aber er hat sich seinen Ruhestand verdient.
Hat auch seinen Titelkampf gegen Anderson Silva gehabt.
Ah, dieser ganz berühmte,
Und das war kein schlechter Kampf von ihm, der ging über 5 Runden.
ja. Gut, das war tatsächlich dann so weit vor meiner Zeit.
War aber war gar kein schlechter Kampf. Also
Ja.
er hat da wirklich überrascht und ja, wie gesagt, mit Anderson Silva in seiner Bestzeit 5 Runden zu gehen, das musste er erstmal schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir noch Johnny Walker gegen Nikita Krylov. Und Johnny Walker hat eindeutig verloren. Und die Frage ist jetzt natürlich, was wird jetzt aus Johnny Walker? Ich denke, ja, allzu viel muss man nicht über auf den Kampf eingehen. Der Kampf bewegt, denke ich, auch nicht viel in dieser Gewichtsklasse. Aber was interessant ist, ist einfach die Zukunft von Johnny Walker, weil er nun zweimal hintereinander verloren hat und aus einem der gehyptesten Stars, quasi wie Ben Askren fast schon, ein sehr gehypter Star von allen Leuten geliebt und plötzlich stehen da zwei Niederlagen
Ja, ist krass. Man
im
hat ja,
Resümee.
vielleicht sogar wir in unserem Podcast haben schon darüber gesprochen, oh, Johnny Walker, John Jones. Und dann haben wir gesagt, naja, warten wir erstmal ab. Zum Glück haben wir gesagt, warten wir erstmal ab, weil es ist so gekommen, wie es halt oft gekommen ist. Man muss halt wirklich erstmal warten, bis die jungen, aufstrebenden Stars gegen gute Leute kämpfen und ob sie diese Kontinuität in ihren Kämpfen haben und wirklich abliefern. Und bei Johnny Walker hat man jetzt gesehen, ja, Er hat halt doch noch Schwächen. Nikita Grillow hat das gut gemacht, finde ich, hat super gekämpft. Und der Hype ist weg. Das war's, Johnny Walker. Das wird jetzt ein langer, langer Weg, um sich da wieder an die Spitze zu kämpfen.
Eben, ich denke, am besten vergleichen kann man das unter anderem mit Volkan Özdemir, wobei bei Özdemir war es ein Titelkampf, der zu früh kam. Oder eben auch bei Darren Till, wobei Darren Till war eben auch ein Titelkampf. Bei Johnny Walker hat man ihm vielleicht einfach zu früh Top-Gegner gegeben. Weißt du?
Tja, auf der anderen Seite beschweren sich die Kämpfer natürlich dann auch lange, wenn sie nicht diese Top-Kämpfer kriegen. So, ne? Johnny Walker hat ja auch schon na, ein bisschen großes Maul gehabt und wollte ja die Top-Leute kämpfen.
Ja klar, er sagt ja auch in dem Interview, wenn John Jones so weiterkämpft, dann werde ich ihn besiegen, aber ja, nee.
Ja, da ist er jetzt so weit von weg.
Oh ja.
Wie ich von
Gesundheit.
der Mondreise. Dankeschön. Ja, es war
Ja.
eine tolle Fightcard und auch die beiden anderen brasilianischen Kämpfer, Renato Moicano und dieser Francisco Trinaldo, die haben auch super abgeliefert. Es waren schöne Kämpfe, es hat echt Spaß gemacht. Ich habe die ganze Main Card genossen und hätte ich gewusst, dass das die letzte UFC-Veranstaltung ist für die nächsten 3, 4, 5, vielleicht 8 Wochen. Oh, dann hätte ich es, glaube ich, noch mehr genossen und hätte dabei geweint, weil ich bin jetzt echt traurig. Waren tolle Events, die geplant waren. In England, Tyron Woodley, geil. Danach Over ihm, geil. Also wirklich, ja, was haben wir jetzt? Nischt. Nischt haben wir.
Ah, Ferguson versus Khabib. Aber
Dein Wort in
ja.
Gottes Ohren. Bitte sag, Carsten, dass der Kampf nicht stattfindet.
Ich sag, dass er stattfindet.
Oh, das ist doch Kacke. Was du meistens sagst, trifft doch nie ein. Das
Ach
haben wir jetzt bei
so, ja, stimmt. Ach,
gesehen.
stimmt. Meine Prognose lautet, der Kampf findet eindeutig nicht statt. Wenn der Kampf stattfindet, dann gewinnt eindeutig Khabib. Zwinker, zwinker. So, ja. Ich würde sagen, das war's mit der Episode. War wie immer sehr interessant und
Ich bin mal gespannt, über was wir nächste Woche reden.
das wollte ich auch gerade sagen. Ich frage mich echt, womit man den Content füllen kann, aber ich denke, in der MMA-Welt passiert genug. Da passiert genug. Es gibt immer News, wenn nicht außer UFC, dann Bellator oder so. Das heißt, es wird schon genug geben. Ich freue mich, ich danke dir wie immer, Matthias, und ja, Schlusswort. Weißt du, gehört dir.
Das Schlusswort können wir diesmal sehr, sehr einfach halten. Ich wünsche allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben, dass sie keinen wirtschaftlichen Schaden bekommen durch diese Krise, die wir da gerade haben. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder andere uns einfach auf Instagram schreibt und ja, vielleicht eine kleine Anregung bringt, über was wir die nächste Woche reden können, was euch vielleicht interessiert, womit wir unseren Podcast füllen können. Wir sind da gerne bereit, uns auf das ein oder andere Thema einzulassen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja ganz interessante Sachen und dann gibt es nächste Woche doch einen richtig guten, spannenden Podcast mit uns beiden.